wenn es irgendwas Wichtiges gibt, was wir kurz besprechen können. Sonst nächste Woche findet wieder ganz normal die Sprechstunde statt. Gut.
Ja.
Wie Sie sehen, gibt es heute keine Präsentation. Die einzige Simulation, die ich ansprechen möchte, werde ich das nächste Mal herzeigen. Für die eine habe ich mir jetzt doch, zahlt es sich nicht aus, die Gerätschaften da aufbauen, wenn heute verbal auskommen, wird ohnehin einiges zu besprechen geben, was hoffentlich auch halbwegs interessant ist, diesbezüglich die Stunden füllen wird. Zunächst eine sehr erfreuliche Nachricht, es hat sich eine Kooperative gebildet, die so etwas wie ein Wiki, ein Skriptum erstellt. Und das Ganze ist bereits online. Sie finden es unter www.skriptenforum.net. www.skriptenforum.net. Dort findet man es gleich an erster Stelle, glaube ich, über einen Link. Können Sie das Skriptum ansehen. Ich höre, es soll intensiv ausgebaut werden. Ich finde es sehr erfreulich. Ich glaube, es ist aktuell auf eine Handvoll von Mitschreibenden beschränkt, aber es gewinnt selbstverständlich wie immer bei solchen Dingen an Qualität, wenn sie intensiv, zumindest wenn sie das intensiv unter Beobachtung halten. Ne? Also beobachten und dabei gelegentlich vielleicht zumindest irgendwas anmerken oder korrigieren, wenn Sie was Falsches sehen. Ne? Es dürfte klar sein, wir haben schon mal davon gesprochen, auch sowas ist ein, oder man, nicht nur auch, sondern sowas ist ein Paradebeispiel für Selbstorganisation. Es ist übrigens hochinteressant, schon mal den Diskurs zu verfolgen, der zur Bildung dieses Wikis geführt hat. Den können Sie ebenfalls über einen Link auf dieser Seite nachvollziehen, da gibt es eine, wie heißt die Diskussionsseite, das sind diejenigen, die sich um das Wiki bemühen. Ich sage bloß, die sind alle nicht da jetzt.
www.ac.at/philosophieforum.
Ja, Philosophieforum, Dankeschön, genau. Dort gibt es so einen interessanten Austausch, der eigentlich sehr viel, wenn Sie das jetzt mal so ein bisschen, also wenn Sie sich das ansehen und so ein bisschen auch im Hinblick auf das durchüberlegen, was wir schon so angesprochen haben, der irgendwie eine Ahnung aufkommen lässt, wie sich so selbstorganisierende Prozesse entwickeln, wie die entstehen und wie sie ins Rollen kommen. Da gibt es eine ganze Reihe von Anlaufversuchen, die eine Zeit lang zumindest immer wieder ins Leere gehen. Dann gibt es mindestens einmal ein kurzes Danke-Bitte-Spiel oder sowas ähnliches, wo die Autoren nur einfach hin und her mailen, dass sie jetzt glücklich darüber sind, dass der jeweils andere eine Initiative ergriffen hat. Da tut sich nicht viel, aber dann kommt irgendwie so ein Initialimpuls ins Spiel, wo das Ganze dann offensichtlich ins Rollen kommt. Wenn Sie sich erinnern an unser Segregationsbeispiel mit diesen weißen und roten Pünktchen, dass eben die Siedlungssegregation in amerikanischen Großstädten wiedergeben sollte. Da kommt es auch zeitlang zu einer recht unruhigen Bewegung hin und her. Man weiß nicht, also wenn man das jetzt in Zeitlupe betrachten würde, man weiß nicht so recht, in welche Richtung es gehen wird, ob sich überhaupt irgendetwas tut. Alles bewegt sich, alles ist möglich. Und irgendwann rastet dann einmal so etwas wie eine erkennbare Ordnung ein, die sich aufgrund einer ganzen Reihe von Feedbacks, von positiven Feedbacks, zunehmend selbst verstärkt und mit der Zeit eben wirklich so ein haarscharfes Segregationsmuster ausbildet. So kommen im Prinzip solche Prozesse ins Rollen und wenn die Bedingungen günstig sind, das muss man immer dazu sagen, wenn die Bedingungen günstig sind, bildet sich dadurch dann etwas, was anschlussfähig ist, in dem Fall ein Wiki. Wobei man dazu sagen muss, wir wissen ja noch nicht, wie die Sache weitergehen wird. Es steht zunächst einmal nur eine Darstellung der ersten Woche, also der ersten Lehrveranstaltung im Netz. Ob das weitergeführt wird, ob mehr Information hinzugefügt wird, wird sich erst zeigen. Ne? Aber es ist ein interessantes Experiment und sehr begrüßenswert. Also ich danke explizit den beteiligten Herrschaften. Wenn, genau, ich werde das selbstverständlich unter, oder ich habe es bereits unter Beobachtung genommen, ich habe mir das natürlich bereits angeschaut, werde auch gleich ein bisschen was dazu sagen. Wenn das die Qualität bewahrt, die es aktuell hat, dann werde ich selbstverständlich auch auf meiner Seite wieder einen Link legen und dann können Sie auch von der Seite dieses Skriptum dann besuchen. Ja. Es steht einiges drinnen, es steht das meiste so, wie ich es mir vorstelle. Ist natürlich jetzt nicht ausgeschrieben, ist auch nicht der Sinn so einer Sache, also ist jetzt nicht quasi wie buchartig formuliert, sondern eher so ein kurzer Überblick über die verschiedenen Themen. Es sind ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, na, da könnte man dann durchaus einiges noch dazu sagen, beziehungsweise das als Anlass nehmen, um noch ein bisschen ausführlicher auf diese Sachen eingehen. Insofern liefert natürlich das Skriptum auch mir jetzt ein Feedback im Hinblick auf mögliche defizitäre Darstellungen meinerseits, was diesen Stoff betrifft. Ja, also insofern können Sie da, wenn Sie mitarbeiten dran, durchaus auch die Richtung dieser Lehrveranstaltung ein bisschen beeinflussen oder vielleicht sogar sehr beeinflussen, wie auch immer. Ne? Das ist eine interessante Geschichte bei so einer Echtzeit-Darstellung. Gut. Ein kleiner Hinweis, der besagte Luhmann heißt selbstverständlich Niklas Luhmann, nicht Michael Luhmann, wie das in dem Skriptum steht. Also nur Kleinigkeit, aber nur, dass Sie mit den Namen dann zurechtkommen. Und darüber hinaus gibt es eine kleine Darstellung dieses, Sie erinnern sich, dieses Freiheitsproblems. Ich habe da Verkehrsteilnehmer als Beispiel angeführt, ne, die entweder links oder rechts auf der Straße fahren können und diesbezüglich entscheidungsfrei sind. Und das liefert mir ein bisschen Grund und Anlass, auch im Hinblick auf das, was wir letzte Stunde angesprochen haben, da zusätzliche Informationen zu liefern. Es ist eine recht interessante Problematik, die grundlegend als Entscheidungstheorie diskutiert wird, die sehr oft eher in der Ökonomie und in der Soziologie Anwendung findet als in der Philosophie, die aber meiner Meinung nach auch philosophisches einiges hergibt, philosophisch einiges hergibt, also zumindest zu einer ganzen Reihe weiterführenden Überlegungen anregt. Entscheidungen. Prinzipiell, Sie erinnern sich, wir sprechen von Freiheitsgraden, wenn Optionen offen liegen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel links oder rechts auf der Straße fahren können, dann haben Sie zwei Freiheitsgrade zur Verfügung. Bei zwei Freiheitsgraden, naja, wird die Zeit, die Sie brauchen, um sich für eine davon zu entscheiden, ähnlich sein. Das heißt, Sie erinnern sich an die Vorwoche, da habe ich gesagt, ich könnte den Hörsaal, ich weiß nicht, nach Schwarzhagen oder anders, oder Personen mit anderer Haarfarbe unterscheiden und mich für eine der beiden Seiten unterscheiden. Ich nenne das Beobachten, ich beobachte den Hörsaal im Hinblick auf die Haarfarbe und entscheide mich dann zur konzentrierteren oder sagen wir mal expliziten Beobachtung, zum Beispiel der schwarzhaarigen Person. Ich habe die Welt unterteilt, habe einen Teil der Welt ausgeschlossen, nämlich den derjenigen Personen, die nicht schwarze Haare haben, und konzentriere mich jetzt in meinen weiteren Beobachtungen nur auf die mit schwarzen Haaren. Ich kann die mit schwarzen Haaren wieder unterscheiden in große und kleine Personen und mich auf die großen Personen konzentrieren. Und ich kann die wieder unterscheiden in männliche und weibliche Personen und mich auf die männlichen Personen konzentrieren und ähnliches. Das heißt, ich beobachte die Welt, indem ich Unterscheidungen in die Welt bringe, in die Welt setze und mich für eine der beiden Seiten entscheide. Sehr wichtig dabei ist, dass ich die Welt in dieser Art und Weise beobachte. Das heißt, solche Unterscheidungen sind nichts Naturgegebenes, sind nichts in der Welt Vorfindliches, Vorhandenes, sondern etwas, was ich in die Welt eingebracht habe. Deswegen ist die Welt, die ich damit generiere, Das heißt zum Beispiel die Welt der schwarzhaarigen, großen, männlichen Personen, meine Welt. Das muss nicht ihre Welt sein, gleichzeitig. Ein ganz wichtiger Aspekt. Ich komme gleich darauf zurück. Sie können sich vorstellen, dass wir mit solchen Unterscheidungsentscheidungen oder mit solchen Beobachtungen sehr schnell sehr komplexe Zusammenhänge generieren können. Wenn Sie sich nochmal diesen Organismus vor Augen führen, der entweder rechts oder links nach Futter suchen kann, dann hätten wir zwei Freiheitsgrade zur Verfügung. Wenn Sie sich vorstellen, dass der auch nach vor und nach zurück nach Futter suchen kann, dann hätten Sie nicht nur vier Freiheitsgrade, sondern in Kombination dieser Möglichkeiten, die da gegeben sind, wie viel Freiheitsgrade? Acht, ganz richtig. Wenn Sie sich noch dazu vorstellen, dass ich noch zwei Freiheitsgrade hinzufüge, ich weiß nicht, nach oben und nach unten, haben wir nicht zwei Freiheitsgrade mehr, also zwei Möglichkeiten mehr, sondern wie viele Suchmöglichkeiten, ist ein bisschen schwerer zu berechnen, aber wenn Sie sich vorstellen als Positionen, oder wenn ich zunächst einmal die 8 aufschreibe, dann können Sie diejenigen mit 6 Freiheitsgraden dann besser vorstellen. Also links und rechts ist klar, ne? Kommen wir mal 2, aber vor und zurück gibt dann diese hier, aber noch jeweils, Entschuldige, links und rechts war natürlich dieses hier, ne? Das ist links vor, links zurück, rechts zurück und ähnliches. Ne? Also wir haben quasi ein solches Feld mit 9 Positionen. Hier drin gibt es eine Position, die bereits eingenommen ist. Wenn sich das Ganze in einem dreidimensionalen Raum angeformt vorstellen, dann bekommen Sie die Möglichkeiten, die eben mit 2 weiteren Freiheitsgraden möglich werden, nämlich 26 insgesamt. Also der kann dann sozusagen in einem Würfel drinnen all diese Positionen einnehmen, die da von ihm aus möglich sind. Wenn Sie noch 2 Freiheitsgrade hinzunehmen, haben Sie bereits 80 Möglichkeiten. Das heißt, Sie haben eine enorme Ausweitung des Möglichkeitsraumes. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein futtersuchender Organismus sind, dass Sie, um all diese Möglichkeiten einzeln durchzugehen und eben Futter zu suchen, sehr lange brauchen. Unter Umständen, wenn Sie noch ein paar Möglichkeiten hinzunehmen, brauchen Sie länger, als Sie eben überleben können ohne Futter. Und das wäre in der Natur natürlich höchst fatal. Das dürfte klar sein. Das heißt, die Natur wählt aus oder die Natur sorgt dafür, dass sie aus diesem Möglichkeitsraum auswählen. Mein beliebtes Beispiel diesbezüglich, auch ich habe hier einen Möglichkeitsraum, jetzt hier aktuell, der verdammt groß ist. Ich könnte zum Beispiel, naja, das blöde Beispiel wieder, ich habe es glaube ich in dem Semester schon gebracht, aber ich habe es schon, wenn nicht, habe ich es, wie auch immer, schon sehr oft gebracht. Ich könnte zum Beispiel auch tanzen, hier und jetzt. Ne? Was allerdings für Sie nicht sonderlich sinnvoll wäre und für mich im Weiteren dann wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, mein Möglichkeitsraum wird voreingeschränkt, und zwar von was in der hier vorliegenden Situation zum Beispiel. Wovon wird mein Möglichkeitsraum eingeschränkt?
Von gesellschaftlichen Erwartungen.
Ganz richtig, von Normen. Kulturellen, gesellschaftlichen Normen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass im Hörsaal nicht getanzt wird. Diese Art von Normen, die sorgen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür. Ich könnte die Normen natürlich brechen. Normen sind mehr oder weniger Wahrscheinlichkeitsvorgaben. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich eher nicht tanzen. Obwohl natürlich, ne, bestimmt.
Also wenn Sie ins Audimax gehen, dann würden das die Leute wahrscheinlich lustig finden, momentan.
Das ist eine gute Frage, ob man sich wissenschaftliche Reputation verschaffen kann.
Wenn man das dann als politisches Statement auslegt oder so, ja, also unter gewissen Situationen könnte das dann besser ankommen.
Ganz richtig, ne? Okay, worauf weist uns das hin?
Normen sind veränderbar.
Und? Veränderbar, selbstverständlich, aber... Oder beziehungsweise veränderbar, nicht? Ich weiß nicht, wenn Sie in einem totalitären Regime leben, wo einfach Kopf abdroht für Tanzen im Hörsaal, dann werden sie nicht viel Änderungsmöglichkeiten haben. Ja, sie könnten einmal versuchen zu tanzen, aber sie werden das wahrscheinlich nicht, zumindest mit Kopf, nicht öfters wiederholen können. Ne?
Ja? Jetzt ist es gesagt, kontextgebunden.
Kontextgebunden, das ist genau der Punkt. Ne? Kontextabhängig. Die anderen sind kontextabhängig. In diesem Kontext hier werde ich nicht tanzen. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Sie können sich ohne weiteres andere Kontexte vorstellen, wo der Füllsack unter Umständen tanzt. Ne? Wer weiß. Das heißt, unsere Vorauswahlen, mit denen wir die Welt bearbeiten, mit denen wir der Welt begegnen, sind kontextgebunden. Genauso wie eben auch die Beobachtungsmöglichkeiten kontextgebunden sind. Hier in diesem Kontext könnte ich sie im Hinblick auf, weiß nicht, schwarzhaarig und nicht schwarzhaarig unterscheiden, männlich-weiblich unterscheiden und vieles mehr. Aber es könnte unter Umständen eine ganze Reihe von, weiß nicht, Unterscheidungsmöglichkeiten geben, die hier in diesem Kontext gar nicht zur Diskussion stehen. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber man kann sich vorstellen, dass ich unsere Welt hier, die uns gerade umgibt, mit bestimmten Unterscheidungen, auch, ich meine, mir fielen Beispiele ein, aber die sind eben sozusagen kulturell normativ nicht opportun und deswegen werde ich sie hier auch nicht nennen, aber Sie können selbst diesbezüglich nachdenken, was alles möglich wäre. Das heißt, Beobachtungen, auch wissenschaftliche Beobachtungen, und das ist besonders wichtig, sind kontextabhängig, werden vom Kontext, den die jeweilige wissenschaftliche Landschaft vorgibt, bestimmt, bedingt. Wissenschaftler sind niemals frei, einfach drauf loszubeobachten. Und es kann unter Umständen sein, das wissen Sie alle, dass Sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Das heißt, dass wissenschaftliche Objektivität als spezielle Norm großgeschrieben wird und angenommen wird innerhalb dieses Rahmens, kann eigentlich ohnehin getan werden, was getan werden muss oder getan werden soll. Das heißt, wir sehen gar nicht, dass wir unter Umständen auch anders beobachten könnten. Ich habe das Beispiel der Geschichte der weiblichen Emanzipation zum Beispiel schon angesprochen. Vor 100 Jahren oder vielleicht vor 150 Jahren war sozusagen die Beobachtung, dass auch Frauen Wissenschaft betreiben können oder wissenschaftliche Ergebnisse vorlegen können, in einer gewissen Art und Weise nicht opportun, aber die beteiligten Wissenschaftler, in erster Linie männliche Wissenschaftler, sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie eine Frage wäre, dass das eine Möglichkeit wäre, die Wissenschaftlichkeit in Frage zu stellen oder die Wissenschaftslandschaft diesbezüglich zu beobachten. Das heißt, die damaligen Beobachtungsmöglichkeiten waren diesbezüglich beschränkt in einer Weise, die gar nicht reflektiert wurde, die gar nicht wahrgenommen wurde. Ein wichtiger Punkt, der uns natürlich jetzt autologisch im Hinblick auf unsere Situation zu denken geben muss, weil wir davon ausgehen können, dass auch unsere Beobachtungsmöglichkeiten beschränkt sind, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Eine ganze Reihe von Beobachtungsmöglichkeiten wissen wir, dass wir sie aktuell hätten, aber dass sie nicht unbedingt sinnvoll wären. Aber was sonst noch im Spiel ist, ist unter Umständen aus der aktuellen Perspektive heraus nicht sichtbar. Okay, ich komme noch darauf zurück. Jetzt schildere ich Ihnen diese Simulation, die ich da angesprochen habe. Das ist ein sehr simples Beispiel. Man sieht eigentlich auch nicht viel dabei, aber es ist doch irgendwie ein interessantes Gedankenexperiment. Es geht darum, dass eben Ordnungen oder Weltbeobachtungen, sagen wir so, dafür sorgen, dass Abbilder geschaffen werden, Modelle geschaffen werden, dessen, was da als Welt beobachtet wird. Wenn ich mich im Weiteren auf die schwarzhaarigen großen männlichen Personen konzentriere, dann schaffe ich so etwas wie ein Modell der Welt, das eben nur mehr diesen Ausschnitt der Welt vorsieht. Ein Modell ist etwas Verkürzendes. ist etwas, mit dem ich versuche, in der Welt zurande zu kommen. Nochmal zurück zu diesem Beispiel hier. Nicht? Also wenn der 80 Möglichkeiten durchkämmen muss, dieser Organismus, der auf Futtersuche ist, kann man sich vorstellen, dass er im schlechtesten Fall erst wirklich bei der 80. Suchbewegung Futter findet. Naja, und da ist er vielleicht schon am Verhungern oder sogar schon verhungert. Nicht? Also wenn er bis zur 70. Suchbewegung aushält, aber dann ist die Energie am Ende, naja, dann hat er nichts davon, wenn das Futter erst bei der 80. Richtung zu finden gewesen wäre. Das heißt, die Natur sorgt selbst dafür, und zwar indem sie eben diejenigen, die ineffizient suchen, aussterben lässt. Alle diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit gefunden haben, diese 80 Möglichkeiten effizienter zu durchsuchen, nach Futter zu durchsuchen, überleben oder haben damit eine höhere Reproduktionswahrscheinlichkeit. Wenn sie diese Möglichkeit an ihre Erben weitergeben, dann werden die unter Umständen nur mehr in den damit möglichen Bereichen suchen. Oder im Hinblick auf das Beispiel, das ich Ihnen erkläre, nicht, ich habe mich da ein bisschen herumgespielt und habe eine Landschaft generiert am Computer, ich zeige es Ihnen das nächste Mal, die saisonal Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Und zwar im Frühling ein bisschen was, also eine gewisse Ressource, die es im Frühling, naja, nicht sehr oft, aber doch ein bisschen gibt, die im Sommer ein bisschen mehr wird, die im Herbst besonders viel wird, aber die im Winter überhaupt nicht vorhanden ist. Das kann man sich so vorstellen, natürliche Jahreszeiten, in denen es eben eine bestimmte Nahrungsmittelressource gibt. Und ich habe auf diese Landschaften dann, auf diese Landschaft, computergenerierte Mechanismen gesetzt, die einen gewissen Stoffwechsel zu erfüllen haben. Das heißt, die pro Zeitschritt Futter aufnehmen müssen, damit sie nicht sterben. Dieser Metabolismus, also dieser Stoffwechsel, ist aber zufallsverteilt, so dass manche von diesen Mechanismen oder Agenten, sagt man in der Simulationsforschung, manche von diesen Agenten zufällig einen besonders hohen Stoffwechsel im Frühling haben und einen besonderen niederen im Herbst. Ja, die sind nicht optimal angepasst, offensichtlich. Andere haben wieder, ich weiß nicht, einen besonders hohen im Herbst, aber dafür auch einen halb hohen im Winter. Ja, die nächsten haben wieder im Sommer überhaupt, oder kommen mit gar nichts aus im Sommer, aber würden im Winter sehr viel brauchen. Ja. Und alle Variationen, die da vorstellbar sind, also es gibt da tausende von solchen Agenten und Mechanismen, und die werden dann einfach auf diese Landschaft gesetzt und haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, das heißt, ihren spezifischen Metabolismus zu vererben. Ja, die geben ihren Kindern ihre spezifischen Stoffwechselverhaltensweisen weiter. Und wenn sie das laufen lassen, dann haben sie nach wenigen Generationen nur mehr die, die optimal angepasst sind, weil alle anderen ausgestorben sind. Dürfte klar sein. Und wenn sie die dann im Einzelnen betrachten, dann bildet jeder von ihnen in seinem Verhalten diese jahreszeitliche Abfolge ab. Wenn sie die Metabolismen, also die Werte, die Intensitätswerte der Metabolismen für sich betrachten, sehen sie, aha, im Frühling braucht er ein bisschen was, im Sommer braucht er ein bisschen mehr, im Herbst braucht er besonders viel und im Winter braucht er gar nichts. Es sind nur mehr solche best angepassten Mechanismen am Leben. Alle anderen sind ausgestorben. Das heißt, diejenigen, die eine Möglichkeit gefunden haben, mit dieser spezifischen Landschaft, einer simplen saisonalen Abfolge umzugehen, haben überlebt, weil sie sich Suchbewegungen ersparen, im Prinzip. Die haben aus den 80 Suchbewegungen oder noch viel mehr, die jetzt in dem Beispiel möglich wären, diejenigen selektiert, ausgesondert, die für sie sinnvoll sind, die für ihr Überleben sinnvoll sind und konzentrieren sich nur mehr darauf, nicht auf alles andere. Wir leben in dieser Welt seit Millionen von Jahren und haben natürlich in dieser Welt, im Zuge unserer Evolution, unzählige sinnlose Verhaltensformen ausgesondert, selektiert, tanzen in Hörsälen. Ne? Also nicht, dass die betreffenden Dozenten dann aussterben würden, aber sie würden nicht lange im Hörsaal unterrichten. Und unter Umständen dann sogar aussterben, weil sie nichts zu essen haben. Ne? Natürliche Auslese. Wichtiger Aspekt ist diese Abbildung, die dadurch geschieht, auf natürliche Art und Weise. Ne? Sie wissen bitte, wir unterscheiden ja evolutionäres Lernen und individuelles Lernen, phylogenetisches und ontogenetisches Lernen. Also Phylogenese ist die Gattungsentwicklung, das wissen Sie, und die Ontogenese ist die Seinsentwicklung, die Individualentwicklung, evolutionstheoretisch. Auf dieser Ebene, die ich gerade angesprochen habe, geht es zunächst einmal nur um phylogenetische Entwicklungen, also um gattungsmäßige Entwicklungen. Hier verfährt die Natur bekanntlich extrem unbarmherzig. Hier sterben einfach diejenigen aus, die schlecht angepasst sind. Auf der Ebene des ontogenetischen Lernens dagegen wirken andere Mechanismen, aber wenn man im Detail dann auf diese Mechanismen hinblickt, dann ist doch eine gewisse Ähnlichkeit auszumachen, nämlich im Hinblick darauf, dass da auch eine Unzahl von Einzelmechanismen beteiligt sind, von denen oder mit denen ein bisschen verschwenderisch, flappig formuliert, umgegangen wird. Unsere Gehirnzellen, ich habe das schon mal angesprochen, funktionieren in dieser Art und Weise. Wir werden noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, spätestens im nächsten Semester, aber das nur als kleiner Vorgriff. Da wird bis zu einem gewissen Grad riskiert, dass sehr viele falsch liegen, nur damit, also sehr viele von diesen Nervenzellen, von diesen Gehirnzellen falsch liegen, nur damit einige wenige hinreichend richtig liegen, hinreichend genug richtig liegen können. Genauso wie beim unbarmherzigen, verschwenderischen Agieren der Natur im Hinblick auf die Phylogenese. Also ich weiß nicht, ein Ameisenvolk oder ähnliches vorstellen, ne? Wenn die ausschwärmen, um Futter zu suchen, wird riskiert, dass einige von diesen Ameisen, und gar nicht so wenig übrigens, also durchaus ein enormer Prozentsatz, auf dieser Futtersuche, am Wege dieser Futtersuche verhungern. Nur damit die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass einige von denen dann doch Futter finden und das rückmelden und den Stamm damit am Leben erhalten. Das heißt, der Ameisenstamm auch, oder denken Sie an unsere geschlechtliche Fortpflanzung. Es dürfte bekannt sein, dass von diesen Millionen Spermien, die da im Spiel sind, nur jeweils eines das Ziel erreicht. Die anderen 909 oder wie viel sie sein mögen, dienen nur zur Sicherstellung der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine das Ziel erreicht. Die sind nicht entbehrlich. Man kann nicht drauf verzichten. Man könnte darauf verzichten, wenn man so einen externen Beobachter hätte, der sagt, genau die eine ist diejenige, die das Ziel findet und alle anderen bleiben zu Hause. Ja? Zumindest heute. Das heißt, die Millionen an Spermien, die da verschwendet werden, sind nicht entbehrlich. Die erhöhen einfach die Wahrscheinlichkeit auf ein hinreichend hohes Maß, dass da das Ziel erreicht wird. Das um und auf von natürlichen Suchbewegungen. Wenn Sie von da, aber das ist ein bisschen ein brisantes Thema, wir können das gerne diskutieren, wir haben heute die Zeit dazu. Wenn Sie von da mal, ich weiß nicht, viele unserer aktuellen Suchprozesse betrachten, was dann im Hinblick auf Erwerbsarbeit zum Beispiel, Sie wissen, das ist ein besonders ein Thema, das ich besonders liebe, das ich mag. Ne? Wir konzentrieren gleichsam die Suche auf ein bestimmtes Ziel, auf das Ziel Erwerbsarbeit und richten alle, oder versuchen zumindest, alle, die daran beteiligt sind an dieser Suche, auf dieses Ziel auszurichten. Wir dirigieren gleichsam diese Suche. Wir erlauben uns nicht, links und rechts auch zu suchen von diesem vorgegebenen Ziel. Wir sind da nicht sonderlich verschwenderisch unterwegs, um es mal so zu formulieren. Und das hat in einer Situation, in der das Ziel, nämlich die Erwerbsarbeit, dynamisch beweglich und veränderbar ist, durchaus gewisse Problematik. Unter Umständen könnte man sich vorstellen, dass man hier die Suchbewegung ein bisschen streut, mit Wahrscheinlichkeiten versieht und dabei höhere oder bessere, optimalere Resultate rausholt als bei dieser gezielten Suche. Also was da besser ist und was schlechter ist, ist natürlich jetzt von Situation zu entscheiden. Wenn wir es, wie das zu Zeiten der Industriearbeit der Fall gewesen ist, oder vermeintlich der Fall gewesen ist, da könnte man auch darüber diskutieren, wenn wir es mit einem fest vorgegebenen Ziel zu tun haben, wo einfach kaum Bewegung drin ist, na, dann macht es natürlich Sinn, alle auf dieses Ziel auszurichten und die Ausbildungsprozesse entsprechend zu kanalisieren. Das heißt, ganz genau vorzugeben, was zielgerichtete Ausbildung ist. Wenn allerdings dieses Ziel beweglich wird, könnte es Sinn machen, die Ausbildungsprozesse, das heißt die Suchbewegungen, ein bisschen zu streuen. Zu sagen, okay, wir peilen irgendwas an, aber wir peilen darüber hinaus auch an, dass da links und rechts davon gesucht werden kann. Naja, aber bitte, wenn Sie das diskutieren wollen, kann man gerne ein bisschen drüber sprechen.
Können Sie da konkrete Beispiele bringen, wie so, wie das so abstrakt ist?
Ja, wir haben das letzte Mal über dieses Grundeinkommen gesprochen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, da Freiräume zu schaffen, wo man unter Umständen gewisse Streuung erreichen könnte. Also da ist sozusagen ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung dann nicht unbedingt auf das eine Ziel aus, sondern auf ein Spektrum von Zielen, das jetzt nicht weit vom ursprünglichen Ziel entfernt sein muss, aber das vielleicht doch so weit entfernt ist, dass dabei, naja, interessante neue Varianten gefunden werden können. Oder im Hinblick, entschuldige, nur eine Sekunde noch, im Hinblick auf den Ausbildungsprozess liegt es besonders nahe. Ne? Also wenn Sie natürlich jetzt da berufsbezogen eine bestimmte, ganz spezielle Qualifikation erzielen müssen in Ihrem Universitätsstudium oder was auch immer, dann könnte es sein, dass Sie damit das Ziel verfehlen. Während wenn Sie mehr auf Bildung, im Humboldtschen Sinn zum Beispiel, abziehen, also auf ein breiteres Ziel, was heißt, gelungenes Dasein oder gelungenes Leben, angenehmes Leben, interessantes Leben oder ähnliches Ziel, ne? Dass da unter Umständen, naja, bessere Effekte damit erzielt werden könnten. Bitte, Sie wollten dazu was sagen?
Die meisten Freiräume würden natürlich entstehen, wenn die kapitalistische Produktionsweise als solche abschafft. Und nicht nur ein bisschen sozial gesagt, natürlich das bedingungsloses Grundeinkommen, das vermutlich bei 400 Euro liegen wird. Und alle anderen Sozialleistungen haben abgeschafft. Darauf wird sie dann möglicherweise eine mehr liberale Realität.
Darum müssten wir jetzt sehr speziell dieses eine Thema diskutieren. Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht, dass da Erklärungsbedarf vorhanden ist. Diese, also im Hinblick jetzt auf Ihr Statement zur Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, wie das Beispiel hier zeigen sollte, können die Suchbewegungen auch grundsätzlich zu viel sein. Nicht? Also auch die Million an Ameisen kann unendlich suchen, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Also eine gewisse Voreinschränkung ist je nach Situation durchaus sinnvoll, meiner Meinung nach. Ob sie jetzt im Hinblick, da müsste man natürlich lang drüber diskutieren, nicht? Ob weiß nicht, der Kapitalismus schlechthin abgeschafft gehört oder nur einzelne Aspekte daran ein bisschen getunt oder feingetunt werden sollten. Das ist eine interessante Frage, das würde ich aber doch lieber dann auf eine andere Lehrveranstaltung verschieben. Ich möchte auf die Problematik aufmerksam machen. Nicht? Es sind dann für solche Radikalumbrüche natürlich unzählige neue Suchbewegungen notwendig. Also ich weiß nicht, die Umverteilung der Produktionsmittel 1917 oder Versuch der Umverteilung der Produktionsmittel in Russland nach der proletarischen Revolution hat so viele Fragezeichen offen gelassen in der damaligen Situation. Also selbst die Figureheads dieser Revolution, Lenin und seine Kumpanen, haben im Prinzip keine Ahnung gehabt, wie sie vorgehen sollen. Das war eher ein Versuch des beständigen Nachjustierens im Hinblick auf die Entwicklung, an die Kettenreaktion, die man eben durch diese Revolution in Gang gesetzt hat. Das war eher eine problematische Geschichte, wenn Sie das im Detail verfolgen. Also ich würde schon glauben, dass es da zumindest guter Vorüberlegungen bedarf, um eine so tiefgreifende Umwälzung in die Wege zu leiten. Bitte.
Aber das Prinzip hinter dem Ding ist einfach, dass ein paar geopfert werden für das Wohl aller, als wenn man nicht die Ameisen einsetzt.
Bei den Ameisen? In der Natur, bitte.
Naja, bei der Umverteilung zum Beispiel müssen die Reißen jetzt zurückstecken, damit wie auch immer. Also es werden auch, ich sage jetzt, auf Kosten einiger Bevölkerung.
Nein, so ist es nicht gemeint. Nein. So ist es nicht gemeint. Also es ist nicht. Das, bitte? Nochmal?
Ja, beim Lenin war es schon so gemeint. Und eigene Produktionsmittel.
Ja, aber den haben wir Sie ins Spiel gebracht.
Ich habe nur
Na, diese sozialpolitische Maßnahme zielt ja nicht darauf, oder nicht zunächst nicht darauf ab, die Reichen zu opfern, sondern da geht es jetzt zum Beispiel um bildungspolitische Maßnahmen, die in einem bestehenden Rahmen unter Umständen riskieren, dass nicht alle im Hinblick auf das traditionelle Ziel der Erwerbsarbeit ausgebildet werden. Da ist eine gewisse Verschwendung im Spiel, das gebe ich zu. Also es könnte natürlich sein, dass eine andere Bildungspolitik unter Umständen, wenn die Dinge so weitergehen wie aktuell, Absolventinnen und Absolventen hervorbringt, die nicht optimal, nicht in jeder Hinsicht optimal für den Arbeitsmarkt ausgebildet wurden. Ganz einfach, weil sie sich im Zuge des Studiums für Dinge interessiert haben, die sich dann doch nicht als so umsetzbar erwiesen haben. Ne? Das ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Aber da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, wo ist das Risiko höher? In der aktuellen Situation, wo bis zu einem gewissen Grad das Ziel ohnehin schon verfehlt wird, weil eben enorme Akademiker-Arbeitslosigkeit vorhanden ist. Ne? Oder in einer Situation, wo man zwar jetzt nicht in jeder Hinsicht Erwerbsarbeitskräfte hervorgebracht hat, aber zumindest eine ganze Reihe von Menschen, die sich in ihrem Leben dann vielleicht mit interessanten Dingen beschäftigen. Auch wenn sie nicht reich werden dabei und auch wenn sie die Wirtschaft jetzt nicht sonderlich ankurbeln mit diesen Möglichkeiten. Ne? Auch hier würde ich wieder auf die statistische Streuung verweisen und also mutmaßen, dass wenn man hinreichend viele solche Personen hat, irgendwelche von denen, die da eben ein bisschen kreativer unterwegs sind, ein bisschen interessensbezogener agieren, auch Geschäfte machen werden und damit unter Umständen die Wirtschaft. Also das blöde Beispiel, nicht? Steve Jobs, ich habe es glaube ich schon erwähnt, der Apple-Gründer, nicht? Dem sein Vater immer wieder gesagt hat, lern endlich was Gescheites, als er da in der Garage seine Experimente gemacht hat mit den Elektrobauteilen. Wir wissen nicht, was morgen wirklich wirtschaftlich ertragreich sein wird, aber wir tun so, wie wenn wir es wüssten und orientieren uns dabei eigentlich an der Vergangenheit. Das ist aktuell eine gewisse Problematik. Wenn wir weniger so tun würden, wie wenn wir wüssten, wohin wir zielen müssen, hätten wir unter Umständen insgesamt ein besseres Ergebnis, weil manche der Suchbewegungen dann doch was finden.
Wie gerade die Angst davor, dass das unternehmerische Risiko größer ist, als wir annehmen, würde ja bereits negative Konsequenzen haben für das bestehende System. Daher kann es praktisch nicht anerkennen. Also Stichwort Börse.
Ja, klar. Nein, unternehmerisches Risiko. Aktuell wird das unternehmerische Risiko oftmals nicht eingegangen, weil die Leute nicht wissen, wie es überhaupt mit ihrem Unternehmen starten sollen. Nicht? Also wenn Sie heute als junger Mensch nach Abschluss eines Studiums oder wie auch immer, nicht? Wenn Sie da keine Rückhalte haben von Seiten der Eltern oder was, werden Sie eher kein Unternehmen gründen und auch nichts ausprobieren wollen, weil Sie sagen, na gut, ich brauche da mindestens ein Jahr Vorlaufzeit, bis ich in der Gewinnzone bin. Wie soll ich das Jahr überleben? Ne? Während, wenn Sie da gewisse Möglichkeiten hätten, Sie durchaus auch ausprobieren könnten, durchaus auch mal in die Irre laufen könnten. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen provokant im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben, aber es gibt also US-amerikanische Management-Weisheit, die ich diesbezüglich, aber ich betone diesbezüglich, für gar nicht so dumm halte, und die lautet: Mach Fehler, denn wovon sollst du sonst lernen oder wovon willst du sonst lernen? Das kennen Sie vielleicht. Das heißt, da wird sozusagen die Suchbewegung, die durchaus auch mal in die Irre führt oder durchaus auch mal in eine Sackgasse führt, mit einbezogen. Im Hinblick darauf, dass nur dadurch die Möglichkeit besteht, dass überhaupt was gefunden wird. Bitte.
Ja, das ist ja genau der Punkt, den ein Aktienmarkt möglich macht. Weil genau jeder haut im Moment so auf den Aktienmarkt drauf, aber genau solche Möglichkeiten ergeben sich erst durch den Aktienmarkt.
Kann man so sehen, natürlich. Ne? Also ich würde auch sagen, dass der Aktienmarkt jetzt per se als solcher nicht unbedingt was Böses ist. Ne? Es gibt da gewisse Auswüchse und es gibt gewisse Aspekte des Aktienmarktes, die natürlich dann deutlich besser reguliert gehören würden. Aber gewisse Möglichkeitsräume birgt auch das. Und ja, also ich würde nicht so weit gehen wie der Kollege, dass ich diesbezüglich das Finanzkapital abschaffen würde. Aber gut, das sind dann speziellere Diskussionen. Mir geht es hier bitte um dieses Verhältnis von Chancen, mit einer gewissen Anzahl von Suchbewegungen etwas zu finden und der Wahrscheinlichkeit, mit der da gesucht werden muss, bei diesen oder im Hinblick auf diese Chancen. Und im Prinzip schaffen Sie, wenn Sie sehr unterschiedlich suchen, eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch versteckte Ziele zu finden als, oder ich weiß nicht, im Hinblick auf die moderne Robotik, weil das Ganze ein bisschen eher aus einer neutraleren Perspektive heraus beleuchtet. Ne? Sie wissen vielleicht, dass in manchen Bereichen der Robotertechnik nicht mehr einzelne Maschinen gebaut werden, sondern Schwärme von Robotern gebaut werden. Wir werden das im nächsten Semester dann noch ausführlicher besprechen. Ne? Also es geht jetzt nicht mehr darum, was halt irgendwelche industriellen Zusammenhänge mithilfe eines ganz besonders ausgefeilten Roboters bearbeiten zu lassen, sondern es werden vielmehr eine Vielzahl von unter Umständen auch verschiedenen und mit Fehlern operierenden Robotern, und zwar von Roboterschwärmen, unter Umständen so kleine Vehikel, mittlerweile auch in der Nanotechnologie angewandt, nicht? Also das sind wirklich jetzt extrem kleine Teilchen, die so halb autonom unterwegs sind, auf ein bestimmtes Problem losgelassen. Und dabei wird riskiert, dass eine Vielzahl, also eigentlich der bei weitem größte Teil dieser Roboter einfach daneben liegt, nicht? Und etwas völlig Falsches zu Wege bringt. Aber durch diese Vielfalt, durch diese große Zahl der Roboter ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass einer von ihnen etwas Brauchbares erreicht und könnte dann unter Umständen eben diesen Fund, diese Problemlösung zurückmelden an alle anderen und die orientieren sich daran. Haben wir das Pheromon-Verfahren der Ameisen angesprochen? Jetzt bin ich nicht sicher, eben nämlich aus einer ähnlichen Lehrveranstaltung, wo ich glaube ich drüber gesprochen habe. Wie die Ameisen suchen, kennen Sie das? Ja, haben wir nicht angesprochen. Das ist ein interessantes Phänomen. Ne? Die Ameisen schwärmen aus, und zwar wirklich im Sinne dieses Schwarms, in alle möglichen Richtungen, und sie sollen sogar möglichst kreuz und quer durch die Gegend laufen, damit sie möglichst auf dem Areal, wo sie eben suchen, alles covern, was da vorhanden ist. Ne? Also die sollen, wenn Sie Waldboden vorstellen, die sollen wirklich unregelmäßig, chaotisch kreuz und quer laufen. Wenn alle nur sternförmig auseinanderlaufen würden, wäre das eine suboptimale Suchbewegung. Das können Sie sich gleich vorstellen, ne? Weil bei einer bestimmten Entfernung, also bei einem bestimmten Radius vom Bau, die Wegstrecken einfach divergieren und alles, was dazwischen liegt, nicht gefunden würde. Ne? Auch wenn Sie noch so viel Ameisen einsetzen. Das heißt, die sollen laufen und dabei auch zickzack laufen, wieder zurücklaufen, vorhand, also so richtig eine möglichst umfassende Suchbewegung, eine chaotische, wenn Sie wollen, Suchbewegung durchführen. Aber wenn dann eine von diesen Ameisen irgendeine Nahrungsquelle findet, dann nimmt sie die und trägt sie zum Bau zurück und ist interessanterweise dabei so aufgeregt, dass sie einen Duftstoff ausstößt, das sogenannte Pheromon. Und mit dieser Duftspur zieht sie so ein, schafft sie so eine kleine Umgebung um sich herum. Die ist nicht sonderlich weitreichend, also ein paar Zentimeter vielleicht. Aber es reicht, dass wenn irgendeine andere Ameise zufällig in diesen Bereich hineinkommt, dass sie diese Witterung aufnimmt und sofort darauf geschalten wird, ha, hier gibt es irgendwas Interessantes. Und wenn diese und damit ist natürlich die Suchbewegung dieser zusätzlichen Ameise ein bisschen oder doch einigermaßen eingeschränkt. Die wird nur mehr in der Spur dieser ersten Ameise suchen. Und wenn die dann auch etwas findet, stoßt sie ihrerseits wieder einen Duftstoff aus, wieder dieses Pheromon, und verstärkt damit die Spur der ersten Ameise. Und Sie können sich vorstellen, wenn das ein paar Mal wiederholt wird, wird diese Duftspur so groß, dass selbstverständlich mehr oder weniger die gesamte Ameisenschar in diese eine Richtung gelenkt wird und alle erfolgreich dieses Nahrungsmittel, also diesen Nahrungsstoff oder was auch immer, zum Bau zurücktragen. Und wenn Sie das manchmal beobachten im Wald, man fragt sie oft, wie da diese schnurgeraden, elendslangen Ameisenstraßen zustande kommen. Also wenn man das so einfach beim Spazierengehen sieht, hat man oft einmal das Gefühl, das muss irgendwer, muss da einen Weg vorgegeben haben. Irgendwer hat die da gelenkt, alle in eine Richtung. Dem ist nicht so. Diese Pheromonspur sorgt dafür. Und genau nach dem Prinzip werden im Prinzip heutzutage auch Roboter Armeen oder Schwärme gebaut, die sich, wenn sie dann irgendeine Lösung finden, gegenseitig informieren und damit alle auf mehr oder weniger denselben Weg bringen. Das ist ein hochinteressantes Prinzip, ein sehr simples Prinzip, das jetzt keinen großen Aufwand braucht. Also sie brauchen keinen Dirigenten und sie brauchen keine Zentralschaltstelle und weiß nicht, irgendjemand, der den Durchblick hat, sondern sie brauchen nur hinreichend viele Ameisen, die möglichst umfassend das, was da zu durchsuchen ist, abdecken. Ja.
Also bei dem zweiten Beispiel habe ich eigentlich wieder den Eindruck, Sie haben ein Beispiel für möglichst viele Individuen, die verschwenderisch, chaotisch, vielleicht noch nicht sehr zielgerichtet was suchen, dann einer findet was und man in dem Fall gibt, dass das an die anderen weiter, die dann auch was finden. Und quasi bei dem Spermienbeispiel werden alle anderen aus. Und dieses Beispiel wirklich sozusagen nicht gezielt suchen, sondern chaotisch suchen, viel suchen, dann bleibt dann über. Das habe ich jetzt das Gefühl, legen Sie um auf das Individuum und sagen, probiert oder was ich bildet seid, sucht irgendwas. Und da könnte es passieren, dass man das dann nicht überlebt, wenn man als Einzelwesen chaotisch sucht und dann es nicht überlebt, bis man was findet, sondern ich glaube, dass das eben nur geht bei einer großen Menge von verschiedenen, wo man sagt, und einer findet dann doch was. Und irgendwie kommt mir vor, dass die Menschen ja das auch gemacht haben wie die Ameisen, weil es dürfte Information weitergegangen sein, dass die diskutieren, besser leben als die Hilfsarbeiter. Und das haben sozusagen viele erfahren. Das war eigentlich auch von meinen Eltern ein gängiges Wort, das ist der Hilfsarbeiter, das ist der besser. Und wenn dieser Pheromonstoff ist so weitergegangen und man vielleicht kommt man dann drauf, jetzt findet man erst wieder nichts. Dann könnte man wieder irgendwas suchen, aber irgendwann kommt dann doch wieder der Input, jetzt habe ich was gefunden, was mir gut geht, und alle anderen machen es dann auch. Das macht jeder Unternehmer so, wenn einer mal was findet, dann machen es 300 andere nach, dass das dann wieder nichts ist, dann hat wieder einer von Apple dann und so weiter, also das funktioniert eh so.
Es funktioniert eh so. Ja, naja, sicher. Also grundsätzlich ja, aber, und Sie machen mir auf einen sehr wichtigen Aspekt aufmerksam, nicht? Sie kennen alle diese berüchtigte, möchte ich sagen, Diskussion um den Sozialdarwinismus. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Umlegung von einer grundsätzlichen und vielleicht auch grundsätzlich richtigen Evolutionstheorie auf Zusammenhänge, in der andere Bedingungen, auf Zusammenhänge, in denen andere Bedingungen herrschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In unseren Zusammenhängen geht es nicht mehr um das Aussterben lassen. Wir sind kulturelle Wesen. Wir haben sozusagen eine ganz andere Umwelt, an die wir uns anpassen anzupassen versuchen. Also sozusagen die Universität als solche schließt es aus, dass ich hier wirklich chaotische Suchbewegungen durchführe, im Hinblick auf das, was ich Ihnen anbiete. Das wäre fatal, wenn ich, ich weiß nicht, auf welcher Ebene man sich das vorstellen will, ich könnte hier einfach Begriffe rausstrudeln und darauf hoffen, dass irgendwo einmal dann sowas wie ein Feedback kommt, dass das jetzt ein richtiger Begriff war, den Sie erwartet haben, und dann würde ich die anderen Begriffe diesbezüglich pheromonmäßig daran orientieren. Ne? Das wäre fatal, wenn man das so machen würde. Ne? Wir sind natürlich immer in nicht absoluten Möglichkeitsräumen, sondern in relativen Möglichkeitsräumen unterwegs. Das heißt, wir sind bereits kulturell voreingeschränkt, und zwar auf ein enorm hohes Maß. Ne? Also es ist hier nur mehr ein kleines Spektrum von dem, was sonst möglich wäre, möglich. Und aus diesem Spektrum müssen wir dann sozusagen auswählen und die entsprechenden Auswahlprozesse, sprich Evolutionsprozesse oder evolutionären Selektionsprozesse, sinnvoll durchführen lassen. Da würde ich dann schon sagen, nicht? Im Hinblick auf, ich weiß nicht, das ist klassisch, nicht? Im Hinblick auf die Auswahl Ihres optimalen Studienverlaufs sollten Sie schon frei sein und sagen, ja, also der Füllsack sagt man nicht so zu, ich gehe doch zu wem anderen. Es wäre schlimm, wenn hier dirigistisch vorgegeben wäre, dass gewisse Lehrinhalte nur vom Füllsack vorgetragen werden. Also da dürfen Sie sehr wohl, und da sollte das Institut, und das tut es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, soweit es halt möglich ist, durchaus verschwenderisch verfahren, dass man sagt, ja, man bietet ähnliche Lehrinhalte von unterschiedlichen Personen an und die Studierenden sollen sich selbst daran orientieren und sich selbst informieren, was für sie sinnvoll erscheint. Und das ist dann auch individuell sehr verschieden, ne? Das ist ganz klar. Also nicht verwechseln bitte. Wir bewegen uns auf einer hochkulturellen Ebene, wo das, was in der natürlichen Evolution gang und gäbe ist, ne, überhaupt nicht mehr greift. Das wäre fatal. Ne? Sozusagen diese Art von Darwinismus auf der sozialen Ebene dann geltend zu machen. Das wurde eben 1938, 39 versucht, das wissen Sie. Ne? Das ist natürlich fürchterlich. Also das ist sozusagen eine ganz andere Argumentationsebene. Nichtsdestotrotz, es handelt sich um Möglichkeitsräume, die je nachdem groß oder klein sein können und unter Umständen, wenn sie sehr relativ groß sind, dann optimaler durchsucht werden könnten, wenn eben eine gewisse Art von Üppigkeit, wenn nicht sagen Verschwendung, da mitgedacht wird. Ich weiß nicht, im Hinblick auf die Kunst oder Kultur unserer Gesellschaft. Nicht? Also es wäre fatal, wenn da irgendwie vorgegeben, ich will keine politischen Statements machen. Also, oder ich weiß nicht, im Hinblick auf die Sowjetunion, da wurde natürlich das sozialistische Realismus als Staatskunstform vorgegeben, nicht? Und es durfte nur mehr ein, was nicht, die, kennen Sie diese Bilder, sozialistische Revolution, Realismus, also diese Proletarier, die dann alle ausgeschaut haben wie der schwarze Neger, nicht? Und ähnliches mehr. Also das wurde vorgegeben, es durfte nur so aussehen, nur das war Kunst. Alles, was irgendwie abstrakter oder formalistischer ausgeschaut hat, war keine Kunst, durfte nicht stattfinden. Ne? Und damit hat das über. Das war vielleicht zu einer Zeit nicht uninteressant. In den 30er Jahren hat sich international doch einige, haben sie gesagt, hey, das schaut eigentlich toll aus. Aber auf lange Sicht war das natürlich nicht mehr Kunst und wurde nicht mehr als Kunst empfunden. Ne? Da wurde sozusagen die Suchbewegung extrem eingeschränkt und damit der eigentlich kreative Prozess unterbunden. Also so war das gemeint. Bitte nicht falsch verstehen, nicht als Sozialdarwinismus verstehen. Gut, kommen wir ein bisschen noch, oder gibt es noch Diskussionsbedarf? Es gibt eh noch ein paar interessantere Aspekte. Von Abbildung, doch, bitte.
Also die Beispiele vorher haben Sie richtig korrekt nochmal verstanden. Ja. Die Beispiele haben Sie als Extremleitung genannt.
Welche?
Das sind Ameisen mit Schwärmen. Das waren aber Extrembeispiele der organischen, biologischen Evolutionsvorgänge. Das hat überhaupt nichts mit Gesellschaften zu tun.
Also das hat mit dieser abstrakten Suchbewegung zu tun. Ja. Also das hat mit dem Verhältnis von einer Vielzahl an Möglichkeiten zu einer relativ dazu optimalen Auswahl einer optimalen Selektion aus diesem Möglichkeitsraum zu tun. Aber nicht jetzt unmittelbar mit gesellschaftlichen Gegebenheiten.
Diesbezüglich habe ich eine Frage, wo ist denn die Grenze zu ziehen? Weil es kommt immer öfter wieder vor, es ist früher auch oft vorkommen, dass sehr, sehr stark organistisch organisierte Theorien im Umlauf waren. Und dann kann man immer wieder, die sind irgendwie nicht so zu kriegen. Stoffwechselbeispiele, Stoffwechseltheorien, wo ist denn die Grenze dann? Ab wann wird es kritisch? Wer was rauskommen kann, wird auch im letzten Monat sehen. Was das Ergebnis sein kann, wenn man zu sehr auf das organistische Modell der Evolution Survival of the Fittest und so an und so weiter und so fort. Wo ist da irgendwie die Grenze zu ziehen? Bis wann?
Also ich meine, grundsätzlich ziehen die Grenze Sie. Wenn das Erklärungswert für Sie hat, dann werden Sie es in Betracht ziehen. Wenn es keinen Erklärungswert für Sie hat, dann nicht. Ne? Ich meine, grundsätzlich...
Bei gewissen Leuten hat es ja sicher Erklärungswert gehabt, aber das Problem des Hauptproblems war sicher, dass danach einige komplett falsch verstanden haben und viele Zwecke verwendet haben.
Selbstverständlich, ja. Aber das ist doch bei allen Zusammenhängen so. Also es wäre doch umgekehrt beim Dirigismus oder beim Interventionismus, wenn Sie das so nennen wollen, auch der Fall. Ne? Also man kann ja durchaus auch eine ganze Reihe von Argumenten dafür anführen, dass es sehr wohl notwendig ist, gewisse, ich weiß nicht, jetzt im Hinblick auf die Börseentwicklung oder Aktienmarkt, haben wir vorher gerade angesprochen. Ne? Also da gibt es eine ganze Reihe von Auswüchsen, die sehr wohl reguliert gehören. Ne? Und wo es auch sinnvoll ist, jetzt auch ökonomisch sinnvoll ist, die zu regulieren. Und wenn man dieses Argument dann überbetont und auf eine ganz sozusagen verallgemeinert und auf ganz andere Zusammenhänge bezieht, könnte man auch schnell bei der Überlegung sein, ja, Dirigismus ist das Einzige, was zählt und wir schauen, dass wir alles so gut wie möglich regeln und steuern und von einer zentralen Position aus in die richtige Richtung lenken. Ne? Also das lässt sich sozusagen auf beide Seiten anwenden. Wenn Sie die Dinge falsch interpretieren, wenn Sie sie falsch umlegen, dann kommt was nicht unbedingt Sinnvolles dabei heraus. Ne? Das würde ich sagen. Sonst würde ich jetzt nicht unbedingt ein großes Problem dabei sehen. Natürlich, es ist mir schon klar, dass also auch das Wort Selektion und eben alles, was damit verbunden ist, ist natürlich historisch brisant und ist gewisserweise auch in einem ja, negativ besetzt, ganz einfach. Ne? Das dürfte klar sein, dass da im Hinblick auf politische, ideologische Sensibilitäten vorsichtig agiert werden muss oder vorsichtig formuliert werden muss. Ne? Auf der anderen Seite sind viele der Dinge, die ich da erwähne, naja, sowas wie naturwissenschaftliche Gemeinplätze, also das mit den Pheromonen und den Ameisen, naja, bitte, das ist, lernt man halt, glaube ich, in der Schule, das ist jetzt nichts großartig Neues und die Spermien, die halt, also das wissen wir auch seit, weiß nicht.
Bei mir geht es um die Trennung.
Ja.
Also jetzt ist nach der Frage von vorher, das so irgendwie gedacht ist, meine Frage auch lehrbar, nicht zum größten Teil, aber die Trennung war ein bisschen zu.
Ja, vielleicht habe ich es einfach zu unmittelbar in den Raum gestellt. Also Sie haben ganz recht, nicht? Man muss da sehr aufpassen und natürlich die entsprechenden Wirkungen dieser Begrifflichkeiten mitbedenken. Das ist bei dieser Sache immer sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ob es für Sie Erklärungswert hat oder eben nicht, das entscheiden Sie. Es gibt eben, wie gesagt, eine Unzahl von Theorieangeboten, die genützt werden können oder eben genützt oder auch nicht genützt werden können oder verworfen werden können. Ne? Jedenfalls, ich meine, das habe ich schon des Öfteren erwähnt, finde ich es nicht uninteressant, die Dinge auch mal von dieser Seite her durchzudenken. Und wir werden ja noch im Zuge dieser Lehrveranstaltung, beziehungsweise im nächsten Semester dann ganz besonders, sehen, dass auch diese Herangehensweise sehr wohl eine Diskussion von Phänomenen wie Kooperation zum Beispiel, Solidarität, Gemeingüter ganz besonders, also das Phänomen der Gemeingüter, sehr wohl erlaubt und befördert und auf ein durchaus interessantes, meiner Meinung nach fruchtbares Niveau hebt. Naja, aber das jetzt nur als ein kleiner Vorgriff für das noch Kommende. Abbildung, ich habe von Abbildung gesprochen. Nicht? Abbildung ist also ein mathematisches Phänomen. Sie kennen das vielleicht also von der Funktionentheorie. Wenn immer Sie irgendeine Zahlenfolge haben, das habe ich schon angesprochen, können Sie da dazu, wenn es sich um eine geordnete Zahlenfolge handelt, eine Abbildung schaffen, eine Funktion finden. Also Sie können so ganz simple, eine brauche ich nicht mal aufschreiben, wenn Sie Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis, weiß nicht, 100.000 haben, nicht? Dürfte klar sein, dass der Befehl n plus 1, wobei n bei 0 anfängt, nicht? Diese Zahlenfolge abbildet. Kann man sich das vorstellen? Dürfte keine große Kunst sein, das sich vorzustellen. Oder ich weiß nicht, 2 hoch n bildet was ab? Das ist nicht richtig, nicht? Haben Sie es gehört? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter. Also so Zahlen folgen, die im Prinzip sehr lange sein können, werden auf eine Formel gebracht, auf eine Funktion gebracht, die diese Zahlenfolgen in der Mathematik in bestimmten Fällen vollständig beschreiben. Wenn sie sich vollständig beschreiben lassen durch eine Funktion, dann sind es, oder dann sprechen wir von geordneten Zahlenfolgen. Es gibt natürlich auch Zahlenfolgen, die keiner erkennbaren Ordnung folgen, die sich diesbezüglich dann zum Beispiel in der Mathematik nicht ohne weiteres auf eine Formel bringen lassen. Dieses Abbilden ist ein produktiver Prozess. Denken Sie nochmal zurück an diesen kleinen Organismus, der da eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter in seinem Verhalten abbildet. Wenn er das schafft, also wenn er diese jahreszeitliche Abfolge abbildet, dann hat er eine Möglichkeit gefunden, in dieser Welt zu überleben. Ganz einfach deswegen, weil er seine Suchbewegungen extrem reduziert hat. Er sucht jetzt einfach im Herbst am meisten nach Futter und im Winter überhaupt nicht nach Futter. Und das passt zur entsprechenden saisonalen Entwicklung oder zur Abfolge der Jahreszeiten.
Wie Sie gesagt haben, nur eine Möglichkeit.
Selbstverständlich, aber damit, dabei haben wir es dann um wesentlich komplexere Organismen zu tun. Also wir selbstverständlich überleben den Winter ohne, wir fahren auch auf Urlaub in den Süden, nicht? Und ähnliches mehr. Also, aber das, da geht es jetzt wirklich um, in meinem Beispiel sogar um computergenerierte abstrakte Mechanismen. Nicht? Aber Sie können sich irgendwas, irgendeinen Mikroorganismus vorstellen, der vielleicht wirklich so jahreszeitlich angepasst ist oder an ähnliche Schwankungen. Nicht? Ich weiß nicht, um diese heißen Quellen, wie werden sie genannt, heiße Öfen oder wie auch immer, dort in der Südsee, vermuten Wissenschaftler, dass dort so, weiß nicht, der Ursprung unseres biologischen Lebens zu finden ist, und dort gibt es auch so Periodizitäten und gewisse Distanzen von diesen heißen Quellen, die eben optimal für solche Futter, also Nahrungsmittelvorkommen sind. Nicht? Also zu nah ist zu heiß und da sterben sie, zu weit weg würde nicht mehr entsprechend der optimalen Nahrungsmittelversorgung positioniert sein, nicht? Und genau dazwischen. Und dann vielleicht noch mit irgendwelchen periodischen Schwankungen sind sie optimal angepasst. Also sowas kann man sich schnell vorstellen. Die bilden in ihrem Verhalten diese Periodizitäten, diese Regelmäßigkeiten, darum geht es, ab. Und es müssen auch wirklich Regelmäßigkeiten sein, weil wenn davon abgewichen wird, also das heißt, wenn, weiß nicht, fünfmal hintereinander tatsächlich Frühling, Sommer, Herbst, Winter stattfindet und das sechste Mal kommt aber dann Frühling, Winter, Sommer, Herbst, nicht? Dann würden die entsprechend angepassten Organismen doch aussterben. Bitte.
Ist das jetzt nur die Zahlenreihenfolge? Ich kann ja auch zum Beispiel Pi, also die ersten, ist für mich eine simple Information, weil ich halt Verständnis kenne und ich weiß, dass das wie das berechnet wird.
Ja.
Das wäre aber dann auch eine Abbildung.
Wenn Sie so wollen, der Buchstabe Pi, oder wenn, auch wenn Sie es ausschreiben, Pi, nicht, oder wie auch immer, ist eine Abbildung der Zahl, die, wie wir wissen, sehr, sehr, sehr viele Zahlen, Stellen hat und sich auch diesbezüglich nicht wiederholt. Ne? Also die Zahl Pi ist eine eben nicht periodische Zahl, 3, und so weiter, nicht? Also wie Sie wissen das, die, so viel wir bisher wissen, unendlich unregelmäßig ist. Ja? Um mit dieser unendlichen Unregelmäßigkeit zu Rande zu kommen, weil es einfach nicht sinnvoll wäre, jedes Mal diese vielen Zahlen zu wiederholen, sagen wir Pi dazu, auch das ist eine Abbildung. Ja?
Jetzt schließe ich daran, dass man das sinnvolle Informationen im Zweiten generiert.
Ja, ja, ganz richtig. Nicht? Also alle Begriffe, die, ich weiß nicht, wenn ich sage, die schwarzhaarigen männlichen Personen, die eher groß sind in diesem Hörsaal, dann habe ich damit auch eine Abbildung geschaffen, die natürlich abstrahiert von all den Details, die mit diesen Personen verbunden sind. Also wenn ich könnte sozusagen diese Personen herausbieten und hier aufstehen lassen und darauf zeigen und sagen, ja, das sind sie. Auch das wäre eine Abbildung für sie, indem ich darauf zeige, aber das wäre eine wesentlich kompliziertere Abbildung. Rein der Begriff schwarzhaarige, große Personen männlichen Geschlechts, also diese Begriffsfolge, diese Worte, bilden das, was ich damit meine, ab. Begriffe arbeiten, so Begriffe begreifen. Begriffe begreifen das, was dadurch begriffen werden soll, ja? Aber sie verkürzen dabei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wissenschaftstheoretisch ist das, oder philosophisch auch, ist das natürlich ein Grundproblem. Ja? Wir greifen mit Begriffen immer zu kurz und müssen dann nachbessern, müssen hinterher dann erklären, was wir mit diesen Begriffen alles eben nicht, oder zumindest beim ersten Mal nicht erklärt. Wenn ich zu dem Ding hier Puls sage, dann können Sie mir sofort natürlich auch sagen, ja, aber im Hörsaal da drüben steht ein ganz anderes Pult, also kann das kein Pult sein, dann müsste ich nachbessern und sagen, ja, ich meine dieses Pult mit genau dieser Form, dann sagen Sie, na, was, Sie haben schon mal ein rotes Pult gesehen, müsste ich wieder nachbessern. Naja, das ist der Prozess des Begreifens, ne? Der natürlich ein Prozess ist, also nichts Abgeschlossenes. Das dürfte auch klar sein. Ne? Das heißt, der ist auf Dauer gestellt, findet permanent statt und wenn sich Gesellschafter darauf einigen oder Gesellschaftsmitglieder darauf einigen, dass das ein Pult ist, dann dauert es eine Weile. Das geht nicht sofort. Also es ist nicht so, dass jemand, außer er ist ein Diktator, wenn ich jetzt sage, das heißt ab jetzt nicht Pult, sondern Club oder was auch immer, ne? Und ich hätte die entsprechende Macht, sie dazu zu bringen, nur mehr Club zu dem Ding zu sagen, hätte ich einen Begriff geformt, aber es könnten sich Widerstände bilden und erst recht, naja, und so weiter. Begriffsbildung ist eine Abbildung, aber eine, die zu kurz greift. Im mathematischen Bereich, also das ist das Um und Auf dieser Geschichte, in der Mathematik ist es zunächst einmal, so scheint es, recht einfach, vollständige Abbildungen zu schaffen. Also die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis in alle Unendlichkeit durch n plus 1 wiederzugeben, nicht? Ist jetzt eine Abbildung, an der es nicht viel zu rütteln gibt, schätze ich mal. Also da werden Sie durchaus nicht unbedingt diskutieren mit mir. Nicht? Aber da sind wir jetzt beim Punkt. Was sagen Sie zu dieser Zahlenfolge hier?
Ich schreibe jetzt einen seltsamen Link.
Ist die abbildbar? Ist die geordnet oder nicht? Das ist die Zahlenfolge, von der ich, glaube ich, in der vorletzten Stunde bereits gesprochen habe, die Heinz von Förster den Mathematikern vorgelegt hat. Und die Mathematiker da, also da waren wirklich einige Koryphäen im Raum, so viel ich gehört habe. Die Mathematiker haben keine Formel gefunden, keine kürzere Fassung dieser Zahlenreihe. Und der von Förster, haben Sie eine Ahnung, was er dazu gesagt hat? Ja? Bitte? Naja, ja, klar. Nicht?
Eine mündliche
Zusammenhänge. Ja, aber wie angeordnet? Also ist es sozusagen chaotisch angeordnet oder es folgt es einer Ordnung? Das ist das Wort auf der Frage. Nicht? Ja.
Die englische Sprache und das Alphabet.
Ja, genau. Nicht? Also wenn sich 8, 5, 4, 9, 1 und so weiter, wenn Sie es durchprobieren und die Anfangsbuchstaben nehmen, nicht? Also 8, E, das ist der erste Buchstabe der Zahlwörter, die hier vorkommen, 5, F, I, for, FO, nein, NI, na, und so weiter. Wenn Sie das durchspielen, dann sind die einfach in dieser Art und Weise alphabetisch geordnet in der englischen Sprache. Ist eine sehr simple Sache, aber das ist eine Sache, auf die Mathematiker in ihrem spezifischen Kontext, da sind wir wieder beim Kontext, einfach nicht kommen, weil sie selbstverständlich im mathematischen Kontext beobachten. Das heißt, Abbildungen im mathematischen Kontext suchen, ihre Suchbewegungen, wenn sie so wollen, im mathematischen Kontext durchführen und gar nicht auf die Idee kommen, dass sie diesen Kontext mal verlassen und die englische Sprache in Betracht ziehen. Das heißt, der Suchraum der Mathematiker ist genau in dem Sinne, in dem wir vorher vom kulturellen Suchraum gesprochen haben, voreingeschränkt. Einfach durch das, was Mathematiker als Mathematik betrachten. Ja? Mathematiker denken, ja, Formel, klar, und Zahlen, alles das muss im Spiel sein, und jetzt suche ich mit Hilfe von Formeln und mit Hilfe von Zahlen nach einer Abbildung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Beobachter bringt die Ordnung ins Spiel. Der Beobachter, der in einem bestimmten Kontext auf die Welt hinschaut. Die Mathematiker schauen aus ihrem mathematischen Kontext auf diese Welt und die Englischsprechenden von Försters und jetzt Sie alle schauen aus dem Kontext der englischen Sprache auf diese Zahlenreihe und sehen etwas Unterschiedliches, ganz wichtig. Ich meine, klar, wenn die Mathematiker mal darauf aufmerksam gemacht sind, sehen Sie natürlich auch sofort, ha, klar, das ist im höchsten Grad geordnet. Aber zuvor haben Sie es nicht gesehen. Dieser schon erwähnte Niklas Luhmann sagt zu solchen Zusammenhängen dann immer, wir sehen nicht, was wir nicht sehen. Was natürlich jetzt klassisch-philosophischer Tautologie ist, aber durchaus einigen Aussagewert hat im Hinblick auf solche Zusammenhänge. So wie die Männer im 19. Jahrhundert nicht gesehen haben, dass Frauen ganz normal Wissenschaft betreiben können. Das ist jetzt ein bisschen ein provokantes Beispiel, aber es mag durchaus so interpretiert werden. Gut, jetzt vielleicht als kleiner Vorgriff, das müssen wir noch ausführlicher besprechen. Das sind jetzt intuitiv auf was eine diskursiver Ebene oder jetzt im Hinblick auf unsere Art des Rechnens erzeugte Ordnungen. Denken Sie nochmal an das N plus 1 von vorher. Nicht? Also das ist sozusagen eine Art von Ordnung, die wir intuitiv sehr schnell finden können und die wir auch in den letzten Jahrhunderten bereits gefunden haben. Und Sie können sich mittlerweile vorstellen, da wir in einem Zeitalter leben, das durchaus so etwas gerade erlebt, wie eben auch die Gutenberg-Erfindung bewirkt hat, nämlich eine Umstellung auf ein völlig neues Medium, auf eine neue Technologie, dass heutzutage Computer nach Ordnungen suchen. Das heißt, Sie können sich Zahlenfolgen vorstellen, die auch jetzt, was nicht, nur aus Nullen und Einsen zum Beispiel bestehen und die aber nicht von Menschen, sondern von Computern untersucht werden, ob sie irgendeine Art von Regelmäßigkeit aufweisen oder nicht. Ja? Und dass Computer schneller sind, dürfte klar sein, und dass sie aufgrund dieser Schnelligkeit unter Umständen eben auch effizienter sind, lässt sich auch vorstellen. Das heißt, es geht darum, aus komplexen Zusammenhängen so etwas wie eine Regelmäßigkeit herauszufiltern, zu finden, aufzusuchen. Das heißt, es geht um einen Umgang mit Komplexität, der allerdings mit Hilfe von Computertechnik und das heißt mit Hilfe von Algorithmen, mit Computeralgorithmen versucht wird zu bewältigen. Ja? Deswegen spricht man diesbezüglich von algorithmischer Komplexität. Diese Komplexität, mit der wir im Alltag zu tun haben, ist sozusagen eine Ebene, aber um eben noch komplexere Zusammenhänge zu durchforsten, zu überprüfen, haben wir mittlerweile Computer und im Hinblick auf diese Ebene sprechen wir von algorithmischer Komplexität. Der Begriff stammt von einem gewissen Andrei Kolmogorov, ebenfalls wieder mal ein Russe. Und die haben jetzt ganz einfach gesagt, sie teilen verschiedene Probleme, die eben diesbezüglich durchsucht werden oder untersucht werden, in Komplexitätsklassen ein, in unterschiedliche Komplexitätsklassen. Das ist jetzt eine rein technische Information, die nicht sonderlich philosophischen Tiefgang hat, aber die doch vielleicht überdenkenswert ist und diesbezüglich ja, gewusst werden sollte. Es gibt da unterschiedliche Komplexitätsklassen, die im Hinblick auf ihre polynomiale Darstellbarkeit unterschieden werden. Ein Polynomial, weiß jemand von Ihnen, was das ist? Oder Mathematiker? Mir überhaupt keine, ist eigentlich fast ein bisschen eine Seltenheit. Sonst gibt es unter Philosophinnen und Philosophen doch auch immer ein paar Mathematiker. Polynomial?
Das ist mit verschiedenen Funktionen dargestellt werden.
Ja, ist einfach eine gewisse Funktion. Also ich weiß nicht, das ist x Quadrat plus 7x plus 4 ist ein Polynomial. Die Details brauchen uns nicht interessieren. Also im Prinzip geht es darum, dass da im Exponenten nur geradzahlige Zahlen verwendet werden, dass keine negativen Exponenten vorhanden sind und vieles mehr. Also können Sie auch googeln, da gibt es einige Besonderheiten, aber brauchen wir nur sozusagen uns vor Augen halten, dass solche Formeln im Prinzip als Polynomiale bezeichnet werden. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie im Prinzip mit solchen Formeln dann die Phänomenbereiche, die da durchsucht werden sollen, darstellen können. Die können beliebig komplex sein, also da kann auch hoch 200 stehen oder hoch 2000 stehen oder was auch immer. Und die erste Komplexitätsklasse, die diesbezüglich interessant ist oder die diesbezüglich unterschieden wird, die, wie gesagt, nur von Computern oder nur im Hinblick auf Computer diesbezüglich unterschieden wird. Also im Hinblick auf menschliche Rechenkünste würde es keinen Sinn machen, da sind wir sofort überfordert. Aber Computer rechnen diesbezüglich eben sehr effizient. Die erste Komplexitätsklasse heißt P, einfach Komplexitätsklasse P, und bezeichnet diejenigen Probleme, deren Input mit einem solchen Polynomial bezeichnet werden kann und die damit in einer Zeit berechnet werden können, die nicht höher ist, als diesem Input entspricht. Das kann eine astronomische Zahl sein, aber sie ist immer noch mit diesem Polynomial darstellbar. Ist ein bisschen abstrakt, ich weiß. Es braucht jetzt im Prinzip auch nicht, also es wird nicht Prüfung, die genaue Definition wird nicht Prüfungsstoff sein, aber Sie sollen sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Im Prinzip gehören dazu alle Grundrechenarten, aber es gehören auch, wie man erst übrigens seit dem Jahr 2002 weiß, auch die Feststellung dazu, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Also Sie wissen, ob eine Zahl eine Primzahl ist, ist in manchen astronomischen Größenordnungen nicht leicht feststellbar, aber die computertechnische, ich betone computertechnische Untersuchung, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht, kann prinzipiell in polynomialer Zeit abgeschlossen werden. Auch wenn das extrem lange ist, aber es kann in polynomialer Zeit abgeschlossen werden. Und das heißt nichts anderes für Computertechniker, als dass diese Dinge machbar sind, durchführbar sind, berechenbar sind.
Was heißt hier Input? Das ist die menschliche Eingabe dann? Oder ist,
Das Problem selbst wird so formuliert. Also jetzt, ich liefere gleich ein Beispiel, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was da als Input gemeint ist. Das betrifft die Komplexitätsklasse P. Darüber hinaus, vielleicht muss ich dazu sagen, diese Probleme der Klasse P werden mit deterministischen Maschinen in polynomialer Zeit bewältigt. Deterministische Maschinen sind das, was Sie zu Hause stehen haben oder auch hier zum Teil mit haben, sind ganz normale Rechner, die deterministisch agieren. Das heißt, wann immer Sie einen bestimmten Knopf drücken, passiert genau das eine, was eben auch vorher passiert ist. Wenn nichts zusätzlich, Sie wissen, dass wir mit unseren Computern manchmal kämpfen, weil sie Dinge tun, die offensichtlich nicht erklärbar scheinen und weil sie schon wieder abgestürzt sind und vieles mehr. Und man könnte da manchmal versucht sein, denen Eigenverhalten zuzuschreiben, nicht? Also dass sie sich eben nicht deterministisch verhalten. Das ist Interpretationssache. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass unsere Computer, wie wir sie verwenden, deterministische Maschinen sind. Das heißt, dass sie, wann immer ein bestimmter Zustand erreicht ist, also wenn dieser Computer in einem bestimmten Zustand ist, genau eine und nur eine Regel befolgt wird. Bitte.
Also, was trifft Schleifenproblem bei Computern, dass sie keine Schleifen feststellen können. Besteckt das nicht genau diese Komplexität? Das ist dann ein höherer Komplexitätsgrad.
Das heißt, dass sie keine Schleifen feststellen können?
Also weil ich weiß, es ist ja unmöglich, dass Computer feststellen können, ob jetzt, dass sie eine Endlosschleife drin sind.
Das Halteproblem.
Ja, genau, das Halteproblem.
Ja. Das übersteigt diese Komplexitätsklasse. Das ist sogar die höchste Komplexität, also es betrifft sogar die höchste Komplexität, aber ich komme gleich drauf. Aber im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass das deterministische Maschinen sind. Wenn du in Zustand A bist, mit all deinen Verdrahtungen, all deinen Speichereinheiten, all dem, was da gerade passiert, und du siehst ein X, dann multipliziere es mal 3. Und das passiert immer. Wenn dieser Zustand gegeben ist und ein X gesehen wird, dann wird es mit 3 multipliziert. Passiert immer. Das ist eine deterministische Maschine. Nicht-deterministische Maschinen sind vorstellbar, rein theoretisch vorstellbar. Die hätten unter Umständen die Möglichkeit, mit 3 und mit 4 zu multiplizieren. Das ist ein Gedankenspiel, also sozusagen eine rein theoretische Sache, die aber doch irgendwie eine Zeiteinheit festlegt, mit der solche Computer rechnen können. Und das ist das Interessante daran, mithilfe dieser nicht-deterministischen Maschinen wird eben auch eine Komplexitätsklasse unterschieden, die sogenannten NP-schweren Probleme, so werden sie genannt, die werden in polynomialer Zeit auf einem nicht-deterministischen Computer gelöst. Ja, was sind NP-vollständige oder NP-Probleme zum Beispiel? Es gibt da für Menschen sehr leicht lösbare Probleme, die allerdings für den Computer dann eben, wenn er nicht nach dem Modell von menschlichem Denkvermögen organisiert ist oder programmiert ist, sehr schwer sein können. Zum Beispiel das berühmte Untermengen-Summen-Problem, so heißt es genau, Untermengen-Summen-Problem, meint die Feststellung einer, oder bezeichnet die, den Versuch, eine Untermenge festzustellen, einer gegebenen Menge, die ein bestimmtes Kriterium erfüllt. Zum Beispiel, also ich habe mir da wieder ein Zahlenbeispiel herausgesucht, wenn Sie die Menge haben, minus 7, minus 3, minus 2, 5 und 8, dann sollen Sie die Untermenge herausfinden, deren Summe 0 ist. Also irgendeine Untermenge, eine Teilmenge ganz einfach, ne, kann beliebig viele Elemente dieser Menge haben, also 2, 3, 4, 5, und sie soll in der Summe 0 ergeben. Na, was liegt nahe? Für uns Menschen sehr leicht lösbar. Ein Vorschlag. Ganz richtig. Minus 3, minus 2, 5. Also wenn Sie dort hinschauen, ist das sozusagen für Sie kein großes Problem, das zu lösen, weil wir nicht einfach alle Möglichkeiten durchprobieren. Ein Computer, der keine zusätzlichen Informationen bekommt, rechnet einfach diese Kombinationen, die hier möglich sind, durch. Und wenn die Lösung an letzter Stelle dieses Rechenprozesses liegt, dann braucht er 160 Durchgänge, um eben nur bei 5 Elementen die richtige Lösung rauszubringen. So viele Kombinationen sind möglich. Ja? Diese Zahl steigt enorm, wenn Sie ein paar Elemente dazu fügen. Ich bringe gleich ein anderes Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das Problem wird auch als Rucksackproblem bezeichnet. Da geht es darum, verschieden schwere Gegenstände, die alle einen unterschiedlichen Wert haben, in einen Rucksack zu packen, der nur bestimmte Tragekraft hat. Das heißt, Sie dürfen nur bis zu einem bestimmten Gewicht einpacken, aber, und das ist die eigentliche Aufgabe, Sie sollen den Wert der Gegenstände, der da insgesamt in dem Rucksack drinnen ist, optimieren. Das heißt, Sie sollen die Gegenstände so kombinieren, dass möglichst viel Wert insgesamt im Rucksack vorhanden ist, obwohl sie eben nur ein bestimmtes Gewicht, also sozusagen, obwohl das Gewicht nach oben begrenzt ist. Auch das ist ein sogenanntes NP-Problem oder auch NP-vollständiges Problem. Auf diese Vollständigkeit komme ich gleich zu sprechen, nur dass wir das mal absolviert haben. Das berühmteste Beispiel vielleicht, das kennen Sie unter Umständen, das bekannte Traveling Salesman Problem. Kennt das jemand von Ihnen? Kann es jemand erklären? Das Problem des Handelsreisenden diesbezüglich kennt niemand. Doch, ja?
Ja, die Kollegen.
Ah, okay.
Ich glaube, das heißt, ich bin, wie, also wenn er mehrere Orte hat, die anreisen muss, was der schnellste Weg ist,
ja.
Das Ort in den
Ja, genau. Also sie haben eine Handvoll Städte, die sie besuchen müssen, und sie sollen eine kürzeste Route durch diese Städte finden, wobei sie allerdings keine Route und keine Route wiederholen dürfen und keine Stadt zweimal besuchen sollen. Also sie sollen durch eine Handvoll, also Anzahl von Städten eine Reiseroute legen, die eben die kürzeste ist, aber keine Städte zweimal besucht. Ist das vorstellbar in etwa? Okay, und die Geschichte ist die, ich habe es hier aufgeschrieben, bei 5 Städten haben sie 12 mögliche Reiserouten, die sie durchprobieren könnten, welche davon die kürzeste ist. Also das heißt, der Computer würde, wenn er sonst keine zusätzlichen Aufgaben bekommt oder Richtlinien bekommt, einfach alle 12 Routen hintereinander rein und schauen, welche davon die kürzeste ist. Ne? Der würde einfach den Reisenden 12-mal da durchschicken, diesen Handelsreisenden, und schauen, wie lange er braucht. Okay, was würden Sie glauben bei 10 Städten? Wie viele Möglichkeiten gibt es, wie viele Reiserouten gibt es? Schätzungsweise, wenn ich schon so frage, ne, dann wird es eine hohe Zahl sein, aber was würden Sie glauben? 5 mehr, also das Doppelte gleich dann. 181.440. Was würden Sie sagen bei 15 Städten? Nochmal 5 mehr. Also irgendeine Schätzung. Also, naja, da will ich mich zumindest freuen, dass Sie falsch liegen. Ja, 43 Milliarden. Also 43,5 Milliarden. Ne? Und Sie können sich daran dann vorstellen, dass bei einer Zahl von 200 Städten zum Beispiel der Computer einige Jahre beschäftigt ist. Nicht? Selbst der beste, heute leistungsfähige Computer würde so ein Problem nur innerhalb, wenn er es mit Brute Force durchrechnet. Also Brute Force heißt, wenn er sozusagen wirklich knallhart alle Möglichkeiten durchprobiert. Das heißt, es wird eine ganze Reihe von gescheiten Abkürzungen bedürfen, um den Computer kürzer rechnen zu lassen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von interessanten Algorithmen, die darauf schauen, dass der Computer nicht alle Möglichkeiten, aber die sinnvollsten Möglichkeiten durchprobiert. Also man kann da verschiedene abkürzen, das dürfte klar sein. Aber es geht nur jetzt einmal um die Feststellung dieser Komplexitätsklasse. Solche Probleme sind NP-Probleme, die auf nicht-deterministischen Computern in polynomialer Zeit bewältigt werden können. Also es wurscht nur, damit Sie wissen, woher dieser Begriff NP kommt. Und das noch interessantere dabei sind eben, dass diese Probleme auch NP-vollständig sind, was heißt, dass eine Lösung, wenn sie einmal gefunden wurde, relativ leicht verifiziert werden kann. Das heißt, Sie können relativ schnell feststellen, ob das eine wirkliche Lösung ist oder nicht, nämlich in polynomialer Zeit. Also die gehören sozusagen zur untersten Komplexitätsklasse, aber Sie können die Lösung nicht finden. Wenn die Lösung vorliegt, ist sie verifizierbar, aber damit sie vorliegt, müssen Sie einen Computer eben unter Umständen mehrere Jahrtausende und weniges laufen lassen. In diesen Größenordnungen denken Computertechniker mittlerweile. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die diesbezüglich eben klassifiziert werden. Es gibt dann eben noch die NP-harten Probleme, die, oder NP-schwer, also auf Englisch heißt es NP-hard und auf Deutsch sagt man NP-schwer, ne, die grundsätzlich auch nicht entscheidbar sind, wo es mathematische Probleme, mathematische Beweise dafür gibt, dass sie auch nicht entscheidbar sind. Dieses Halteproblem, das die Kollegen angesprochen hatten, ist im Prinzip nicht entscheidbar. Wie auch immer. Das heißt, wir versuchen begrifflich, und nichts anderes ist es, mittlerweile in Bereichen Ordnung zu schaffen, die uns vor dem Entstehen von Computern, oder vor der Erfindung von Computern, nicht einmal vorstellbar gewesen wären. Ne? Obwohl bitte das Handelsreisendenproblem früh beschrieben wurde, in der Mathematik oder in der Ökonomie eigentlich, von einem Österreicher, einem gewissen Menger, der hat das sehr früh erwähnt. Aber das war nur sozusagen nebenbei erwähnt als nicht lösbar. Dass man da oder zumindest ab einer bestimmten Größenordnung nicht lösbar. Dass man dann irgendwann mal Maschinen zur Verfügung hat, um da doch irgendwie ranzugehen an solche Probleme, ist damals noch in den Sternen gestanden. Als abschließenden Hinweis auf die kommenden Lehrveranstaltungen, es dürfte klar sein, dass wir Menschen ganz anders vorgehen. Also wenn Sie sich erinnern, wie die Kollegin sehr schnell da diese Lösung gefunden hat, wir agieren selbstverständlich sehr, sehr verkürzend formuliert, intuitiv und liegen damit erstaunlich oft richtig, weil ganz einfach für solche Zusammenhänge, also für so relativ einfache Zusammenhänge, evolutionär über Jahrtausende hinweg Vorgaben geschaffen wurden. Also wir nehmen eine 2 und eine 3 schon intuitiv als irgendwie, also minus 2, minus 3 und 5 intuitiv als komplementär wahr und sagen sofort, na klar, das ist die Lösung. Und wir probieren natürlich niemals, dass minus 3 und 5, minus 7 und 5 und 8 irgendwie zusammenzubringen. Das heißt, diese Möglichkeiten klammern wir von vornherein aus. Genauso wie im Hörsaal das Tanzen ausgeklammert wird. Und sie kämen am besten nie darauf, dass das auch irgendwie zur Diskussion stünde. Oder wie hier Heinz von Förster die englische Sprache erst ins Spiel gebracht hat oder bringen musste, um die Mathematik darauf aufmerksam zu machen. Gut, wir werden das nächste Mal genau hier.